Das wächst ja spiralförmig alles immer weiter. Und auch das würde ja zu so einer ehrlichen Diskussion gehören, dass ich sage, was ist denn überhaupt das Interesse? Warum brauchen wir es denn überhaupt?
Wenn man denen dann sagt, ja, wir haben jetzt aber aus den und den Gründen nicht beschneit und wäre da das Verständnis, glaube ich, enden wollen.
Aber entspricht es nicht einfach der Wirklichkeit? Also, dass wir uns damit beschäftigen müssen, dass nicht alles geht?
Also die Gletscher haben sich schon angepasst und schon fangen jetzt erst Ende Oktober mit der Saison an.
Also gut, das wäre ja absurd. Ja, also
4-5 Monate. Also sozusagen die Frage ist ja, eingereicht werden kann ja, aber die Frage ist ja, welche Projekte sind in den letzten Jahren tatsächlich umgesetzt worden, die Skigebietsgrenzen verschoben hätten.
Unter einer Erweiterung eines Skigebiets verstehe ich jetzt nicht, dass ein Gletscher dazukommt.
Es würde ja auch dazugehören, noch viel klarer darzulegen, warum brauche ich es denn überhaupt?
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Wir haben unser Alpenverein Basecamp heute auf 2950 Metern Seehöhe aufgeschlagen, auf der Zugspitze. Einem Ort, der sinnbildlich für unser heutiges Thema steht, der Verkauf der Berge und der Natur für den Tourismus und den Sinn dahinter. Hier herauf führt mit der 1926 erstmals in Betrieb genommenen Zugspitzbahn eine der ersten Personenseilbahnen weltweit. Hier herum scheint jede Fläche, jeder Winkel des Gipfels verbaut für den Tourismus. Hier herum lässt der Klimawandel das Eis und den Schnee schmelzen. Bald wird vom ehemaligen Gletscher hier nichts mehr übrig sein. Und hier herum sitzen heute unsere beiden Gäste, die wir im Zuge des Alpenklimagipfels treffen, der hier gerade am 4. und 5. Juni 2025 stattfindet. Der eine ist Reinhard Klier, Tirols Sprecher der Seilbahner, Nachfolger von Franz Hörl und Geschäftsführer der Stubaier Gletscherbahnen, ein Mann der Wirtschaft, der uns den Ausbau von Skigebieten erklärt und der natürlich den wirtschaftlichen Erfolg des Produkts Tourismus verkauft. Reinhard, grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Ist es so richtig?
Also ich hätte mir jetzt vielleicht ein bisschen anders charakterisiert, auch vielleicht sogar noch ein bisschen facettenreicher. Ich sehe mich jetzt nicht, also in meiner Definition nicht als Mann der Wirtschaft. Studiert habe ich Geologie, also ein naturwissenschaftliches Studium und bin mit den Bergen auch sozusagen in meiner Freizeit sehr eng verbunden. Klettern, Berggehen war bei uns schon sozusagen fast von Geburt an Thema. Also ich hoffe, dass ich nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte, sondern auch noch andere Aspekte des Tourismus und des Bergsports und des Tiroler Lebensraums erläutern kann.
Aber du bist ja auch Profi insofern, ihr tourt ja auch momentan durch Tirol, eben erst mit der Geschäftsführung der Tirol-Werbung, die ja dann auch Neues im Tourismus uns schmackhaft machen wollen, beziehungsweise mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren wollen. Also du weißt, was es heißt, für den Tourismus einzustehen und den auch möglichst gut im Schaufenster wirken zu lassen.
Genau, also ich bin jetzt seit 18 Jahren Seilbahner sozusagen und jetzt seit einem Jahr Sprecher der Tiroler Seilbahnwirtschaft. Und in dieser Funktion ist meine Hauptaufgabe natürlich, die Tiroler Seilbahnwirtschaft zu repräsentieren. Und vor allem auch, und das ist wirklich sehr intensiv und ein wesentlicher Teil meiner Tätigkeit, mich dieser Diskussion, wie wir sie auch heute führen, nämlich wo liegt die Balance zwischen Naturraum und Wirtschaftsraum, dieser Diskussion auch zu stellen.
Vielen Dank schon dafür. Auf der anderen Seite haben wir Georg Bayerle, Filmemacher, Journalist, unter anderem beim Bayerischen Rundfunk, der, wenn ich jetzt das neue Buch von ihm zitiere, der Alpenappell, warum die Berge nicht zum Funpark werden dürfen, das am 21. Juni diesen Jahres erscheint, von einer exzessiven Erschließung und von der Vermarktung der Bergwelt eigentlich genug hat.
Ja, wenn man es salopp ausdrücken will, es ist natürlich viel komplexer, das ganze Thema, aber tatsächlich ist das Buch, denke ich, so in einem ultimativen Moment jetzt geschrieben, wo wir überlegen müssen, können wir noch so weitermachen? Wie können wir denn überhaupt weitermachen? Was müssen wir verändern? Also da ist dringend eine ganz andere Diskussion erforderlich und das will ich eigentlich mit dem Buch erreichen.
Wir haben uns so noch nie getroffen, wir, Georg, überhaupt noch nicht, mit dem Reinhard einmal. Wir haben uns trotzdem auf ein kollegiales Du geeinigt.
Ja, wir sind Alpinisten. Bayern? In dem Fall und in großer Höhe und da redet man ja also immer in der zweiten Person Singular, also haben wir uns auf das joviale Du verständigt.
Genau.
Macht es eigentlich auch was?
Ja, natürlich. Ist ganz in meinem Sinne, weil ich habe das Buch sehr sachlich geschrieben, auch sehr flott. Also es ist ein eher kleines Buch, das trotzdem sehr, sehr viel enthält, weil ich 20 Jahre, naja, mehr, also fast 50 Jahre Leben mit den Bergen und 30 Jahre berufliche Auseinandersetzung mit diesen Themen, da versucht habe zu komprimieren und zuzuspitzen in wenigen Gedankenschritten, die auch leicht nachvollziehbar sind. Und das ist ja keine Anklage oder sowas, sondern es soll eben appellieren, darüber müssen wir reden, darüber müssen wir uns ganz dringend unterhalten und viel offener darüber unterhalten und uns viel mehr bewegen.
Wir versuchen, es ist ein Riesenthema, wir versuchen wirklich die verschiedenen Appelle, die du da formuliert hast, der Reihe nach auch abzugehen und eure Meinung dazu abzufragen. Wenn wir aber vielleicht für eine allgemeine Einschätzung diesen Ort hier nehmen, ich habe es davor schon beschrieben, der Alpenklimagipfel, der jetzt hier stattfindet. Heute sehen wir relativ wenig, weil Nebel. Was seht ihr an einem Ort wie hier? Was macht er mit euch? Was macht er mit einem Seilbahner? Was macht er mit jemandem, der sagt, wir müssen drüber reden?
Also ich bin viel auf Seilbahnen unterwegs, aber viel auch sonst in den Bergen. Und natürlich ist das ein Unterschied, ob man auf einem erschlossenen Berg oder einem unerschlossenen Berg ist. Und auch die Wirkung ist eine andere, wenn man selber auf den Gipfel steigt. Ich glaube, wichtig ist eben, dass einfach beides nebeneinander aus meiner Sicht Platz hat. Es gibt einfach in Tirol eben eine gewisse Anzahl an Skigebieten, eine gewisse Anzahl an Erschließungsflächen und daneben aber auch ganz große Flächen, die unerschlossen sind und wo es auch gut ist, dass die unerschlossen bleiben. Und sozusagen, wenn man da herum ist, sieht man natürlich die Seilbahngeschichte, erlebt auch die Bergwelt, aber natürlich in einem domestizierten Kontext, macht natürlich was anderes, aber trotzdem für viele Menschen natürlich auch die einzige Möglichkeit, so eine Berglandschaft zu erleben.
Und historisch betrachtet finde ich es interessant, die Tourismusgeschichte, kann man sagen, beginnt ja in den Alpen wie im Mittelmeerraum so in den 60er Jahren, also nach dem Wirtschaftswunder. Es entstehen überall diese Großstrukturen, sehr viel mit Bauten und Technik und Industrialisierung. Und die Zugspitze war durchaus ein Beispiel in der bayerischen Debatte dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre als Alternativbewegung zu dieser industriell-wirtschaftlichen Entwicklungen gesellschaftliches Nachdenken begonnen hat und die Umweltpolitik entstanden ist. Bayern hatte das erste Umweltministerium Europas damals. Und das Beispiel Zugspitze hat dazu geführt, dass in Bayern der sogenannte Bayerische Alpenplan geschaffen wurde 1972. Das ist ein international beneidetes Instrument, das die Bayerischen Alpen in drei Zonen einteilt, insbesondere in eine Kernzone, in der nichts mehr stattfinden soll. Und in der Kernzone liegt auch zum Beispiel der heutige Nationalpark Berchtesgaden mit dem Watzmann, weil auch der Watzmann Ende der 60er Jahre Ziel einer Seilbahnerschließung war. Und andere Berge in Bayern, und man hat auf die Zugspitze geschaut und gesagt, na, so darf das nicht auf allen Gipfeln werden. Also insofern ist das historisch auch sehr spannend hier.
Steigen wir vielleicht, weil wir reden jetzt über die Fläche und die Widmung dessen und wie ich sie nutze, steigen wir vielleicht konkret rein. Wir in Tirol haben eine Landesfläche von 12.640 Quadratkilometer. Dauersiedlungsraum, also da, wo der Mensch lebt, sind 1.570 Quadratkilometer. Das sind rund 12%. Für den Tourismus geben wir in Tirol, wenn man es ganz milde berechnet, 400 Quadratkilometer aus. Wenn wir nach einer Nationalratsrede von Franz Hörl gehen, die Schätzungen sind da bei 3%, gehen aber auch bis zu 5-8%. Das heißt, wir sind jetzt nicht im Dauersiedlungsraum, aber mehr als ein Viertel dessen, wo der Mensch lebt, ist in Tirol bereits dem Tourismus gewidmet. Findest du das, Reinhard, jetzt noch wenig, wenn es eben darum geht, Ausbaupläne zu forcieren? Und wie schaust du drauf? Auf so eine Zahl.
Also vielleicht zwei Sachen. Ich würde sagen, die Tourismusgeschichte in Tirol beginnt sogar mit den Alpenvereinshütten noch 50 Jahre früher, wo ja wirklich ein relativ dichtes Netz an Alpenvereinshütten und Wanderwegen in Tirol errichtet worden ist, eben auch um die Täler. Also da war ja der Franz Senn zum Beispiel sehr aktiv, um eben auch den, also die haben das gesehen, dass in den Tälern einfach wenig Arbeit gibt, und da war das auch der Versuch, eben die Täler, die landwirtschaftlichen Regionen zu stärken. Also würde ich sagen, noch 50 Jahre früher. Zum zweiten Thema, Flächenverbrauch. Ich glaube, das muss man nicht schätzen. Die Skigebietsgrenzen sind eigentlich genau gezogen, und das sind eigentlich, wenn man die Außengrenzen nimmt, sind es die 3%. Da kann man dann noch darüber diskutieren, ob sozusagen innerhalb des Skigebiets man noch einmal differenziert in skitechnisch genutzte Flächen und nicht genutzte Flächen. Bei den 3% ist die komplette Fläche eingerechnet. Das ist auch nicht so, dass das 3%, dass die 3% vom Dauersiedlungsraum sind, sondern das sind ja dazu noch, also sozusagen genau. Außerhalb des Dauersiedlungsraums oder vielleicht mit geringfügigen Überschneidungen. Ja. Grundsätzlich gibt es ja in Tirol eben dann auch das Bekenntnis, dass es keine Neuerschließungen gibt. Also die Diskussion eben der Schließungswelle war ja in den 60er, 70er bis in den 80er Jahre und dann hat es ja auch in Tirol eben diese Bewegung geben, Nachdenkpause, Seilbahngrundsätze, wo eben dann, und das ist zweifellos auch richtig, es braucht nicht auf jeden Berg eine Seilbahn, und am Anfang war das ja unklar, also der Wintertourismus hat geboomt, es war auch für die Pioniere natürlich auch unklar, ob daraus was wird, also die sind ja von vielen auch für Spinner gehalten worden, was die da machen, es hat sich dann innerhalb von 10 Jahren gezeigt, dass das wirtschaftlich funktioniert. Und dann war sicher mal so, ich sage mal, Goldgräberstimmung vorhanden, wo sicher dann auch richtig war zu sagen, okay, jetzt mal ein bisschen langsam, jetzt schauen wir mal Raumordnung, welche Flächen, Naturschutzgesetz und so weiter. Und jetzt eigentlich seitdem, also die Skigebietsgrenzen sind dann, glaube ich, so vor 25, 30 Jahren definiert worden und sind seitdem im Prinzip schon, haben sich nicht mehr verändert.
Aber die versucht man mit diesen Ausbauprogrammen, mit den Wünschen, ja immer wieder zu sprengen, diese Grenzen. Also wenn ich mir beispielsweise Zillertal anschaue oder Ötztal-Bitztal, wo gerade gestern wieder eine Prüfung war, ob das UVP-pflichtig ist oder nicht und es kam dann raus, es ist doch UVP-pflichtig, ist also wieder doch die breite Diskussion, bringt man doch nicht so schnell durch. Das sind dann viel größere Skigebiete, wie sie jetzt schon sind. Also wenn ich mir den Zusammenschluss im Zillertal anschaue mit Spieljoch und Kaltenbach, da reden wir dann nicht von zwei moderaten Skigebieten, sondern einem Mega-Skigebiet. Mhm. Da sind die Grenzen dann plötzlich verschiebbar.
Also aber mit relativ wenig, also mit zwei Verbindungsanlagen.
Also es ist man braucht neue Pisten, man braucht neue Lifte, man braucht eine neue Infrastruktur. Mhm. Also es ist ja nicht so, was man sich vorstellt, in einem Gebiet auszubauen, sondern da erschließt man Neues und braucht alles neu.
Ja, alles neu. Es sind zwei bestehende Skigebiete, die verbunden werden. Aber die Verbindungsanlagen werden und die Verbindungsflächen kommen dazu, ja. Aber die bestehenden Skigebietsflächen der zwei bestehenden Gebiete bleiben stehen. Und ich meine, jetzt zum Beispiel Bitztal-Ötztal, eben jetzt gerade das Erkenntnis vom Bundesverwaltungsgerichtshof. Also sozusagen die Frage ist ja, eingereicht werden kann ja, aber die Frage ist ja, welche Projekte sind in den letzten Jahren tatsächlich umgesetzt worden, die Skigebietsgrenzen verschoben hätten. Und die sind wirklich an einer Hand abzählbar. Also da reden wir nicht über die Erschließungswelle, wie es eben in den 70er Jahren war, wo innerhalb relativ kurzer Zeit 1000 Anlagen in Tirol errichtet worden sind. Wir sind jetzt immer noch bei der Anzahl, sogar leicht rückläufig. Dafür wird die Kapazität der Anlagen stärker. Und auch die Anzahl der Skigebiete ist leicht rückläufig. Natürlich gibt es innerhalb der Skigebiete zum Beispiel Ausbaubeschneiungsanlagen, zum Teil sozusagen technische Weiterentwicklungen, aber die große Erschließungswelle, die hat es in den 70er, 80er Jahren gegeben, seitdem nicht mehr und die wird auch nie mehr zustande kommen, weil das durch die Gesetze eigentlich unmöglich gemacht worden ist.
Also das Stichwort Kapazität sollten wir uns unbedingt merken. Ich will dann auch gleich noch was zu dem anderen Aspekt sagen, aber erstmal dich, Reinhard, fragen, wieso in der heutigen Zeit kommt eine Seilbahngesellschaft auf die Idee, wo wir so viel über diese Bedrohung des Alpenraums auch durch natürliche Prozesse, durch den Klimawandel reden? Ja, wir haben jetzt hier auf dem Alpenklimagipfel von der Andrea Fischer, der Glaziologin der Universität Innsbruck, gehört, in den nächsten 5 Jahren verschwinden 300 der insgesamt 900 Gletscher Österreichs. Diesen Sommer erwarten wir, dass die Pasterze am Hufeisengletscher endgültig abreißt. Das heißt, dass der Pasterzenboden, der ja einstmals fast bis zur Franz-Josefs-Höhe raufgereicht hat, also dass das Toteis ist dann mehr oder weniger. Bis 2050 gibt es in ganzen Ostalpen nur noch 5% Gletscherfläche, sagen die neuesten Modellierungen, die jetzt bekannt geworden sind. Und warum kommt vor diesem Hintergrund eine Seilbahngesellschaft auf die Idee zu sagen, ich gehe sogar vor das höchste österreichische Gericht, um zu verhindern, dass mein Neuerschließungsprojekt UVP, also umweltverträglichkeitspflichtig ist? Das wäre doch das Allererste, dass ich sage, natürlich will ich das in dem Kontext der Umweltregeln machen.
Naja, also das ist zunächst einmal die Entscheidung, ob es ein Verfahren nach dem Tiroler Naturschutzgesetz braucht oder ein Verfahren nach dem UVP-Gesetz. Das ist ja nicht jetzt eine vorweggenommene Genehmigung, sondern diesen Schritt, welches Genehmigungsregime man beschreiten muss, müssen wir auch bei jedem Projekt machen. Und bei unserem Speicherteich zum Beispiel ist dann die Beschwerde nicht von uns, also hat die erste Instanz festgestellt, es braucht keine UVB, weil in einem bestehenden Skigebiet, sondern Genehmigung nach dem Tiroler Naturschutzgesetz. Und da ist die Beschwerde dann vom Landesumweltanwalt gekommen und wir sind auch vom Bundesverwaltungsgericht gelandet. Also das ist absolut ein legitimer Weg, den einmal der Landesumweltanwalt beschreitet, einmal der Projektwerber, um Sicherheit zu erlangen, ob ein Projekt UVB-pflichtig ist oder nach dem Tiroler Naturschutzgesetz, was aber noch keine Genehmigung vorwegnimmt.
Na, ich würde nur eben eigentlich denken, also ich würde als Unternehmen von vornherein da so transparent und klar und so gut abgestimmt mit den Umweltkoordinaten wie möglich vorgehen. Ja. Ich wollte zur Fläche noch kurz sagen, man muss natürlich auch sehen, Fläche ist ja nicht nur das, wo ich jetzt eine Liftstütze draufstelle, sondern wenn ich mir jetzt einen Aussichtssteg anschaue, der da am Tiefenbachgletscher rüberreicht, über den Mittelberg ferner vor der Wildspitze, dann beeinflusst der halt ein ganz großes Landschaftsbild. Und das Pitztaler Erschließungsprojekt wiederum, das da also in die Scharte unter dieser Aussichtsplattform gehen würde, also unterhalb des linken Fernerkogels, das würde natürlich bedeuten, dass um diesen ganzen linken Fernerkogel herum dann auch Ski gefahren wird. Also es wird ja auch dann, Freeriden ist sehr in Mode geworden. Also es ist ja auch nicht nur die Piste, dann der Raum, der befahren wird, sondern natürlich ein viel, viel größeres Gebiet. Ne?
Also grundsätzlich ist das bei diesen Skigebietsaußengrenzen mit dabei. Also alles jetzt zum Beispiel bei uns im Gebiet ist die Schaufelspitz genauso mit dabei wie die Fläche zwischen den Pisten, wo es ja auch Freeride-Möglichkeiten und so weiter gibt. Natürlich, wenn jetzt so wie Aussichtsplattformen, die vielleicht über die Grenzen rausgehen, da kann es gewisse Unschärfen geben, aber die 3% sind im Großen und Ganzen schon sind die Außenumrandungen.
Also zum Beispiel beim Kaunertal wollen Sie ja seit langem auf den Gebatschferner. Das wäre die Erschließung eines neuen Gletschers. Da will das Skigebiet auf einen Gletscher, wo noch nichts steht. Jetzt ist es aber genau eigentlich, das ist eine Grenze, da wirkt das Tiroler Skigebiets- und Seilbahnprogramm. Das klingt moderat. In der Praxis wäre es die Neuerschließung eines Gletschers. Da ist noch nichts. Also diese Grenzen sind theoretisch da, aber praktisch versucht man die ja weich zu kochen, beziehungsweise stimmt das nicht, das Label, das da heißt, die Grenzen sind gesteckt?
Ja, doch, das stimmt schon. Es gibt eben zwei Ausnahmeflächen in diesem, in dem Fall dann ist es das Ramonus-Programm zum Gletscherschutz, wo eben diese Flächen aber klar definiert sind. Das ist jetzt nicht so, also das sind genau die zwei Projekte, über die wir jetzt reden, wo eben solche Erweiterungsflächen im Ramonus-Programm zum Gletscherschutz berücksichtigt sind. Aber das ist nicht eine allgemeine Regel, die jetzt sozusagen die Skigebietsgrenzen im Allgemeinen aufweicht, sondern nur im Konkreten, nur zwei konkrete Projekte behandelt. Und da sehen wir jetzt ja eh, also selbst wenn es jetzt bei diesen Flächen jetzt berücksichtigt ist, also jetzt ist die UVB-Pflicht zumindest vom Bundesverwaltungsgericht einmal für Pitztal bestätigt worden. Also das heißt ja jetzt nur nicht, dass deswegen ein Projekt genehmigungsfähig ist.
Kennst du eine Umfrage in der Gesamtbevölkerung von Tirol, die mehr Skilifte haben will?
Also es wollen ja auch die Seilbahnen nicht mehr Skilifte haben. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das im Wesentlichen, also die Anzahl der Skigebiete ausreichend ist und wir mehr oder weniger mit sozusagen Ersatzanlagen, also im Großen und Ganzen ist die Anzahl der Anlagen stabil und ich glaube, da sind wir alle so weit einverstanden. Ich glaube ganz grundsätzlich, dass es für wenig Projekte, also zum Beispiel die Brennerautobahn, würden wir heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr bauen. Also es haben sicher viele Projekte, unabhängig jetzt von Seilbahnprojekten oder sagen wir mal Ausbau erneuerbarer Energien, Windparks, Wasserkraft, Stromnetz und so weiter. Also Projekte, die man, also haben dann im das finden viele Menschen im Allgemeinen sinnvoll, aber im Konkreten werden solche Projekte immer mehr Gegner als Befürworter haben.
Das hat ja auch einen Grund. Also die Naturräume, also die wirklichen Naturräume, wo die Ökosysteme einigermaßen intakt sind oder wo eben dann auch Kulturlandschaft und Naturlandschaft in einem schönen Zusammenhang stehen, der gut ist für die naturräumliche Vielfalt. Die Artenvielfalt auch, die werden immer weniger. Die verschwinden im Flachland und die Alpen haben natürlich da mittlerweile erstens durch ihre Kleinstrukturen, ihre Höhenstaffelung, die Klimazonen, also sind natürlich prädestiniert für Artenvielfalt, sind ein unglaublich vielfältiger Naturraum. Dadurch natürlich auch besonders empfindlich. Und sie haben mittlerweile eine Arche-Noah-Funktion, also ganz viele Tierarten. Ich meine, man braucht jetzt nur, wenn man im Alpenvorland oder in den Tälern lebt, schauen, was mit Schmetterlingsvielfalt zum Beispiel passiert ist. Und das finde ich dann halt nur noch weiter oben auf irgendwelchen Almwiesen. Und dann macht es natürlich auch einen riesen Unterschied, ob diese Wiese jetzt ökologisch, biologisch gut bewirtschaftet wird oder nicht und so weiter. Und da spielen dann all diese kleinen Dinge natürlich eine Riesenrolle. Und ich glaube, deswegen auch ist natürlich schon dieses Bewusstsein da, dass man da mit jeder Art Eingriff sehr, sehr vorsichtig sein muss oder im Idealfall eben keinen mehr tut, weil dieser Naturraum eh schon so stark beansprucht ist und geschrumpft ist.
Also ich glaube, wichtig ist, also zum Beispiel in den Stubaier Alpen gibt es 3% Skigebietsflächen, also gleich wie im Tiroler Durchschnitt und 66% Schutzgebietsflächen. Das ist sehr sinnvoll, aber da findet jetzt auch kein Rückzugsgefecht in irgendeiner Richtung statt. Ich glaube, wichtig ist, dass man sozusagen sagt, ja, es gibt eben diese Schutzgebietsflächen, die sind auch wichtig, dass dort, aber es sind 66%, also ist es nicht irrelevant. Und auf der anderen Seite ist eben die Frage, und innerhalb der Skigebietsgrenzen darf man da noch sozusagen die Maßnahmen setzen, um den Skibetrieb aufrechtzuerhalten oder nicht? Das ist sozusagen die Diskussion, wie wir sie jetzt eher wahrnehmen.
Ja, bis, nee, und das kommt. Bis auf so Sachen wie beispielsweise, dass eben dann eine Neuerschließung des Gletschers da plötzlich inkludiert ist, was unser Eins, also Otto Normalverbraucher, so nicht versteht, unter einer Erweiterung eines Skigebiets verstehe jetzt nicht, dass ein Gletscher dazukommt.
Ja, das ist eine Definitionssache. Also das sind diese zwei Projekte wieder, wo wir jetzt ja eben eh sehen, UVB-Pflicht wurde festgestellt. Schauen wir, wie es weitergeht.
Eine Frage hätte ich dann nur, dann gerne ihr, wenn du eben meinst, wir haben eh genug Anlagen, warum versucht man dann immer wieder neu einzureichen? Also warum will man wieder Bitztal und Ötztal erschließen, obwohl man da ja schon viel Widerstand aus der Bevölkerung erfahren hat?
Also da geht es, glaube ich, schon. Also es war jetzt... Also sagen wir mal so, die Anzahl der Anlagen im Großen und Ganzen wird, glaube ich, auch von den Skigebietsbetreibern als ausreichend wahrgenommen. Aber natürlich gibt es das eine oder andere großteils Ersatzprojekt, also wo bestehende Anlagen ersetzt werden durch neue. Und dann auch eben diese Projekte, die eben über die, in dem Fall, also auf jeden Fall Erweiterung darstellen des bestehenden Skigebietes.
Aber so warum will man das dann doch? Ja, weil das geht man in den Superlativ.
Ja, das ist letztendlich natürlich eine Entscheidung des Betreibers, wo ich jetzt natürlich auch nicht darüber entscheiden kann, was jeder Betreiber macht. Ist eine individuelle Entscheidung. Grundsätzlich verstehe ich natürlich, dass ich ein Betreiber überlegt, wie kann ich mein Skigebiet interessant halten und Umständen auch weiterentwickeln, ist jetzt grundsätzlich aus Betreibersicht schon legitim.
Nur die Fläche gehört nicht ihm?
Die Flächen gehören den österreichischen Bundesforsten.
Also da könnte man ja alle mitreden.
Ja, die Bundesforste verwalten ihre Flächen eigentlich haben nicht nur öffentliche Interessen, sondern haben dann eben auch das... Also, unabhängig von dem, wem die Fläche gehört, gibt es einfach ein Genehmigungsregime, Naturschutzgesetz, UVB-Gesetz etc., wo eben Gesetze, die der Gesetzgeber definiert hat, darüber bestimmen, im Rahmen einer Interessensabwägung, Beeinträchtigung der Interessen des Naturschutzes und möglicherweise öffentliche Interessen, ob so ein Projekt im Sinne der Öffentlichkeit ist oder nicht. Ja. Also alle mitreden, wir haben ja keine direkte Demokratie, also es ist nicht so, dass man, also zum Beispiel wenn der Nachbar ein Haus baut, und alle Nachbarn könnten mitreden, würde das Haus wahrscheinlich nicht bauen. Deswegen gibt es da eben gesetzliche Regeln, die eben drüber entscheiden, ob ein Projekt gemacht werden darf oder nicht.
Ja, und die intakte Natur und die Umwelt haben natürlich auch Verfassungsrang. Mhm. Also insofern betreffen sie sehr wohl auch die Allgemeinheit, auch in ihrer Qualität. Mhm. Also das steht in jeder Verfassung drin. Mhm.
Aber wenn man sich sozusagen eher anschaut, welche Projekte jetzt tatsächlich kommen sind in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, ist das schon ein sehr überschaubares Ausmaß.
Aber sie kommen immer wieder, obwohl es die Bevölkerung ablehnt. Das ist auch auffällig.
Also sozusagen werden eingereicht oder so, aber genau. Sie werden nicht umgesetzt.
Genau, aber sie werden immer wieder eingereicht, obwohl sie eine breite Ablehnung erfahren.
Ja, wie gesagt, verbieten, also wir haben ja Meinungsfreiheit. Also.
Ein Punkt nämlich noch, wie ehrlich die Kommunikation drüber ist, weil... Viel wird nicht darüber gesprochen, dass Ötztal-Bitztal schon wieder eingereicht wurde und schon wieder versucht wurde, es ohne UVB durchzubringen. Das heißt, wenn jetzt der Zuruf von außen, der Appell kommt, naja, bringen wir es auf eine breite, ehrliche Diskussionsbasis, dann müsst ihr eigentlich hergehen und das einmal breit in der Bevölkerung ausrollen und sagen, das probieren wir jetzt wieder. Aber gehen wir doch durch alle Instanzen, legen wir mal da, worum das geht, worum das nicht geht und schaffen mehr Verständnis für alle, weil das gehört uns allen. Mhm. Wir alle sind ja dann Teil davon. Mhm. Und da, glaube ich, war die Kritik oder ist immer wieder die Kritik, dass das so mit wenig Kommunikation begleitet wieder probiert wird.
Also ich habe es schon medial sehr intensiv wahrgenommen. Jeder einzelne Verfahrensschritt und jeder Einspruch und so weiter ist da durch die Zeitung gegangen. So habe ich es eigentlich wahrgenommen. Die breite öffentliche Diskussion, wie gesagt, ist bei vielen Projekten, eben sei es Ausbau erneuerbarer Energien oder ähnliches, also da tun sich viele Projekte schwer.
Ja, ich möchte es mal noch erweitern, weil es würde ja auch dazugehören, noch viel klarer darzulegen, warum brauche ich es denn überhaupt? Also die gerade die intensiv genutzten Täler fallen ja dadurch auf, dass sie immense Strukturen aufgebaut haben, die heute auch nicht mehr dazu dienen, dass jetzt einfach die Talbevölkerung da unbedingt ein Auskommen hat. Es sind weit über 50% Saisonarbeitende, die dann da kommen, für die man dann wiederum neue Behausungen schafft und so weiter. Ja, das wächst ja spiralförmig alles immer weiter. Und auch das würde ja zu so einer ehrlichen Diskussion gehören, dass ich sage, was ist denn überhaupt das Interesse? Warum brauchen wir es denn überhaupt? Warum brauchen wir dann auch wiederum mehr Verkehr in den Tälern, der dann eigentlich die, die in den Tälern wohnen, auch wieder belastet? Und so zieht es, warum brauchen wir dann wieder mehr Ressourcenverbrauch? Mhm. Also all das würde ja in so eine ehrliche Debatte mit reingehören, dass man da mal ganz klare Daten und Fakten auf den Tisch legt. Und wenn ich mir anschaue, dass es ja die Alternativmodelle gibt, also sehr gesunde, funktionierende Täler, die oft mehr Lebensqualität sogar haben als die intensiv genutzten, dann scheint es ja wirtschaftlich da Spielräume zu geben. Also die total technische, industrialisierte Form sozusagen ist nicht die einzige Lösung. Und auch das gehört in so eine Debatte mal rein und auch von euch. Also ich finde es klasse, dass wir vielleicht heute damit anfangen.
Mhm. Also ich sehe das auch so, es gibt auch da gutes Nebeneinander. Also gerade zum Beispiel im Stubaital und in Nachbartäle, eben Gschnitztal oder Navistal oder Oberbergtal sind sehr, also sagen wir mal, nennen wir es mal sanfter Tourismus oder kein Tourismus. Da ist die Lebensqualität auch gut. Ja. Also im Stubaital ist sie, würde ich sagen, auch sehr gut. So Themen wie öffentlichen Verkehr, aber auch die Gemeinden mit Kinderbetreuung und so weiter funktioniert allerdings nur, wenn wirklich wirtschaftliche, also in den Nachbartälern gibt es keine Nahversorger mehr zum Beispiel. Es gibt halt im Stubaital gibt es halt noch einen Supermarkt im Tal, gibt es Arbeitsplätze im Tal. Also wir haben nicht 50% Saisonarbeitskräfte, sondern wesentlich weniger. Und man muss auch noch sagen, also es geht ja nicht um permanentes Wachstum. Die Anzahl der Nächtigungen in Tirol ist eigentlich, jetzt wenn man die letzten 10 Jahre nimmt, um ein paar Prozentpunkte vielleicht gestiegen. Die Anzahl der Betten ist eher rückläufig. Wie gesagt, Anzahl der Skigebiete ist eher leicht rückläufig. Also es geht da jetzt nicht um unbegrenztes Wachstum, sondern es geht im Prinzip schon darum, auch wenn es jetzt so viel zitiert ist, aber die Qualität zu steigern und nicht die Quantität.
Ötztal 20.000 Einwohner, 30.000 Betten, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
Ötztal war es jetzt nicht genau, ja.
Mhm. Also ich muss es jetzt auch unverbrieft sagen. Mhm. Das Buch liegt doch nicht vor uns.
Mhm. 21. Juni. Aber es ist ja keine Frage mehr von Überleben. Also früher war Franz Hörl, dein Vorgänger, hat immer die Geschichte vor sich hergetragen, wir müssen die Täler maximal touristisch nutzen, weil sonst wandern die Leute ab, sonst haben die Leute keinen Arbeitsplatz mehr. Das ist ja längst vorbei. Im Gegenteil, es arbeiten jetzt im Wintertourismus mehr ausländische Arbeitskräfte als einheimische, wenn man nach den AMS-Zahlen geht, den unselbstständig Beschäftigten. Das heißt, diese Geschichte ist ja zu Ende erzählt. Warum wollen wir da noch einen draufsetzen? Also, was bringt es uns? Uns in Tirol, dem Gast bringt es schon. Also wenn man die Foren liest, die freuen sich, wenn sie die neue Super-Mega-Gondel und die neuesten hunderten Pistenkilometer haben. Was bringt es uns in Tirol? Wem bringt es?
Also grundsätzlich sind in Tirol, glaube ich, 50.000 Menschen im Tourismus tätig und davon ein Großteil einheimisch. Also die Zahlen, dass da Großteil ausländische Arbeitnehmer wären.
Also AMS Tirol Zahlen für Winter 2023-2024, 28.000 von insgesamt 42.857 unselbstständig Beschäftigten im Tourismus sind ausländische Arbeitskräfte, ergibt eine Quote von 65%.
Also ich meine, ganz stimmen tut es ja insofern nicht, dass man die selbstständig Beschäftigten, also die Selbstständigen schon auch dazu zählen muss, weil viele Privatzimmervermieter, kleine Pensionen und so, da stehen halt einmal die Wirt und der Wirtin auch selber, machen die Zimmer und kümmern sich um die Gäste. Die würde jetzt nicht rausrechnen.
Ich glaube, es geht jetzt nicht um einzelne Prozente, oder?
Also, es geht um eine Tendenz. Tendenz. Ja. Und die Tendenz ist ja so, dass sehr viele ausländische Arbeitskräfte da sind. Mhm. Und die Geschichte von damals, wir tun das, damit wir Arbeitsplätze haben, ist eigentlich damit zu Ende.
Es sind dann immer noch, wenn man jetzt, sagen wir mal, für die Einzelunternehmer und so weiter noch dazu rechnet, also 50.000 ist eigentlich die Zahl und dann sind wir so knapp bei 50%. Also und 25.000 Arbeitsplätze sind ja auch eine relevante Anzahl. Für die Einheimischen, ja.
Aber wenn es um die Tendenz geht, tun wir es noch, um uns Arbeitsplätze zu schaffen? Oder warum machen wir es?
Also wie gesagt, es geht ja nicht um unbegrenztes Wachstum, das habe ich jetzt glaube ich schon mehrmals gesagt, also es geht nicht darum jetzt, dass das nur so weit, aber damals natürlich, also das ist ja die Geschichte, damals waren die Täler halt wirklich extrem arm und da hat es halt nichts gegeben, außer notdürftige Landwirtschaft und damals war es tatsächlich, glaube ich, Wirtschaftswunder, ich glaube, das ist auch unbestritten und wie gesagt, jetzt geht es ja nicht darum, das Wachstum ständig voranzutreiben, sondern wir haben eigentlich seit 30 Jahren Stagnation auf einem hohen Niveau und können damit eigentlich auch gut leben.
Aber es wird immer mehr gebaut in dieser Stagnation. Was ist da los? Und die Kapazitäten werden massiv erweitert und dadurch werden Verkehre erweitert, Straßen müssen gebaut werden.
Es werden einmal nicht mehr Skigebiete gebaut und auch nicht mehr Anlagen.
Aber es werden immer mehr Personen transportiert. Es nimmt der Verkehr zu. Es sind immer mehr Nächtigungen.
Ja, die Anzahl der Nächtigungen steigt minimal.
Ja, aber sie steigt.
Ja.
So. Und es werden immer wieder Ausbaupläne eingereicht. Mhm. Also zu sagen, wir geben uns damit zufrieden, sind wir ja weit weg. Mhm. Jetzt kann man sagen, wirtschaftlich, nur wer wächst, wirtschaftet gut. Dann wäre die Frage, wie gut wollen wir noch wirtschaften, wenn wir weltweit eh
an der Spitze stehen. Quantitatives Wachstum ist nicht das Ziel.
Ja,
die Frage ist leicht beantwortet. Und sozusagen, wenn jetzt der Wunsch ist, dass keiner mehr ein Projekt einreicht, dann wird es schwierig, weil man kann es nicht verbieten, dass jemand ein Projekt einreicht. Die Frage ist ja eher, wie viele Projekte werden umgesetzt.
Würde die Debatte ruhiger werden, wenn jetzt zum Beispiel die Seilbahnwirtschaft sagt, also wir haben tatsächlich jetzt so einen Ausbau erreicht, mit dem sind wir total zufrieden. Alles, was wir jetzt noch machen, geschieht wirklich nur auf Trassen, die bereits beansprucht sind.
Also ganz weit davon weg sind wir nicht. Wenn man sich so anschaut, welche Projekte umgesetzt werden, dann sind wir da schon sehr nah dran.
Das wäre ja klasse, wenn wir sowas heute sagen könnten.
Ja. Nur gibt es halt gewisse, ich sage mal, der Großteil sind Anpassungen innerhalb von Skigebieten. Ich sage mal, ein Skiweg, der zwei Pisten verbindet. Natürlich Sesselbahnen, die Schlepplifte ersetzen, da sind wir auch schon recht weit, Beschneiungsanlagen. Die sind aber jetzt auch schon so ausgebaut, dass es da jetzt nicht die ganz großen Ausbauerfordernisse gibt. Aber ich glaube, die ganz wichtige Bekenntnis ist einmal, dass also keine Neuerschließungen, keine neuen Skigebiete und dass die Skigebietsgrenzen, und da kann man jetzt darüber diskutieren, sind sie 100%ig fix oder nur 95%ig, wie sie jetzt sind, aber also sozusagen aus meiner Sicht ist der Konsens reicht da schon recht weit und wir sind auf jeden Fall weit weg von dieser Erschließungswelle der 70er und 80er Jahre, wo vielleicht diese vehemente Diskussion auch notwendig war.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.
Ich möchte die Beschneiungsanlagen noch mal ganz kurz aufgreifen und dabei auch noch kurz sagen, also dass sich das jetzt auch so ein bisschen auf die Seilbahn Wirtschaft zuspitzt, hat natürlich damit zu tun, dass es bei euch einfach außerordentlich exemplarisch ist. Ja? Mhm. Also da bin ich eben auf der Spitze der Berge, da schaue ich zu, wie meine Gletscher zusammenbrechen und wie die Berge zusammenbrechen. Mhm. Also wir reden ja jetzt auch noch im Kontext dieses wirklich markerschütternden Ereignisses im Lötschental in der Schweiz, wo also ein Dorf, das offensichtlich schon auch sehr weise über viele Jahrhunderte an einem bestimmten Platz gebaut wurde und funktioniert hat, dann durch diese Veränderung, die Radikalveränderung der Alpen, also komplett ausgelöscht wird, kann man sagen. Kein Mensch glaubt wirklich dran, dass da wieder großartig aufgebaut werden kann, zumal der Rest von diesem brüchigen Berg ja auch noch dasteht. Ja. Und das ist so ein bisschen auch der Punkt, warum man dann immer wieder bei den Seilbahnen und den Skigebieten landet, weil da ist man natürlich genau in der roten Zone dieser gesamten Entwicklungen. Und die Beschneiung suggeriert, und das suggeriert ja auch eure Werbung, es gibt Schneegarantie. Und jetzt sind wir in einem natürlichen Prozess, in dem man nur noch sagen kann, nee, also im Gegenteil. Also in den nächsten 5 Jahren, ich zitiere nochmal die Zahl jetzt hier vom Alpenklimagipfel, verschwinden 300 von 600 österreichischen Gletschern. 2050 gibt es noch 5% dieser Gletscherfläche. Die Winter werden immer kürzer und so weiter. Und ich leiste nach oder beharre sogar auf einem Konsumversprechen und erziehe mir so natürlich auch meine Kundschaft. Und da kommt so eine psychologische Ebene ins Spiel und da hätte ich eine Frage. Wäre es möglich, dann zu sagen, nee, wir beschneien bewusst maximal die Hälfte der Pisten, damit die Gäste durchaus merken, ja, die Natur wirkt auf unseren Raum auch. Wir schaffen hier keine technisch mit hohem Energieaufwand hergestellten Bedingungen, sondern wenn die Natur sich so entwickelt, dann nehmen wir das auch, dann akzeptieren wir das auch zu einem gewissen Grad. Und ihr erlebt es und müsst es auch bis zu einem gewissen Grad akzeptieren und wir machen trotzdem sinnvolle Dinge.
Also vielleicht zum ersten Punkt, ich glaube, dessen müssen wir uns als Seilbahnwirtschaft absolut bewusst sein, dass technische Anlagen, Arbeiten und so weiter im Hochgebirge extrem emotionalisieren. Ich glaube, das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Sozusagen ein Bagger im Bereich von einem Gletscher, im Hochgebirge oder ähnliches, das ist ein Bild, das einfach die Menschen sehr, sehr, sehr wachrüttelt. Da geht es gar nicht dann primär um einen ökologischen Fußabdruck, den man analysiert, weil der ist bei einem Bagger im Hochgebirge auch nicht viel größer wie bei einem Bagger im Tal.
Entschuldige, also Georg Kaser, dieser berühmte Südtiroler Klimaforscher, der an den IPCC, also diesen Weltklimaberichten mitgearbeitet hat, der nimmt das Baggerbeispiel sehr gerne und sagt eben, jeder Bagger jeden Tag kostet eine Tonne Gletschereis, wenn man es umrechnet auf die Ökobilanz.
Genau, aber egal, ob er am Berg steht oder im Tal.
Ja, ja, schon. Ja. Natürlich, wir haben die Probleme haben wir überall letzten Endes. Wie gesagt, wir reden jetzt exemplarisch über einen
Bereich. Die Emissionen entstehen überall, aber bei uns sieht man halt die Auswirkungen sehr exemplarisch. Das ist der zweite Punkt. Also ich glaube, eben beim Gletscherrückgang sieht man einfach auch, was der Klimawandel macht. Und ich glaube, das, also die Auswirkungen des Klimawandels sieht man bei uns in der Branche zweifellos. Und das ist, glaube ich, auch, deswegen gibt es eine sehr enge Verknüpfung. Und der Diskussion müssen wir uns, glaube ich, erstellen. Dann vielleicht der zweite Punkt, Beschneiung noch. Ich glaube, da müssen wir auch einmal nochmal vielleicht kurz drüber reden, was da wirklich die sozusagen die Probleme sind, die wir bei der Beschneiung sehen. Weil also brauchen dafür tut man eine Anlage, die errichtet wird und dann Strom und Wasser.
Und planierte Pisten.
Ja, die planierten Pisten gibt es schon großteils eigentlich.
Mittlerweile, ja. Aber
also
durch Einsatz von Sprengungen und so weiter. Also da wird schon...
Aber also, wäre da die Idee Rückbau der Pisten, oder?
Nee, aber Naturpisten. Aber die mittlerweile sind die weg, natürlich. Ja. Aber die Piste heute ist halt eher eine Autobahntrasse und keine Naturtrasse mehr. Weil man natürlich versucht, die ganzen Geländeunhebenheiten rauszumachen und so weiter. Und das ist halt auch wieder dieser Schritt, wo ich aus einem natürlichen Raum einen komplett konfektionierten Raum mache. Unten drunter sind die Leitungen verlegt und so weiter. Ja, es wird aufgeschottert. Also hat nichts mehr mit der Ursprungsnatur zu tun.
Vielleicht ein Einwurf seitens der Recherche. Den Bagger würdest du dir ja zum Beispiel im Stubaier Gletscher auch sparen können, wenn du Pionierflächen, sprich neue Flächen, die der Gletscher nicht mehr hergibt, nicht präparierst und damit nicht die Piste verbreiterst, dann müsste der Bagger nicht auffahren.
Das ist grundsätzlich falsch. Also die Pisten werden nicht verbreitert, sondern es wird die Piste in die Funktionalität der Piste erhalten.
Genau.
Also die Piste ist unterhalb des Gletschers
angelegt. Das, was du am Gletscher verlierst quasi, weil der Gletscher
zurückkommt. Also im oberen Teil der Piste, die obersten 10%, sagen wir mal, sind vom Gletscher bedeckt. Und die anderen 90% sind eine Piste errichtet, natürlich mit einem gewissen baulichen Aufwand. Jetzt geht der Gletscher 10 Meter zurück, das heißt, da entstehen jetzt auf einer bestehenden, also die Pisten werden schmäler, weil am Gletscher haben wir immer breitere Pisten gehabt wie im Gletschervorfeld, weil der Gletscher ist die ideale Untergrund. Also schmäler werden sie auf jeden Fall. Aber um die Funktionsfähigkeit der Piste aufrechtzuerhalten, muss man den Pistenbau in dem Bereich, wo der Gletscher zurückgeht, noch mitziehen. Das betrifft eben die obersten 10% der Piste.
Die Alternative könnte man quasi wäre, nicht hergeben, so nach dem Motto, wir zeigen oder wir gehen auch mit der Natur.
Und also das wäre in der Mitte der Piste, in der Länge aber, wäre dann sozusagen eine Barriere, wodurch die Piste nicht mehr funktionsfähig wäre.
Es gibt ja auch Pistenränder.
Ja, da geht es aber nicht um den Rand, sondern da geht es um die...
Aber diese Pionierflächen entstehen ja nur in der Mitte der Piste.
Ja klar, unten ist schon konfektioniert, ja.
Oben auf der Seite Gletscher. Nicht.
Also breiter werden sie nicht mehr, die Pisten, okay. Die sind schon so angelegt. Das okay. Wird dann, also wir versuchen, wir müssen auf Pistenflächen verzichten, weil am Gletscher, wie gesagt, die Pisten so beliebig breit eigentlich waren und dort, wo der Gletscher zurückgeht, sind sie dann eben nur mehr schmäler, aber wir müssen sie zumindest in ihrer Länge, also in der Verbindung von der Bergstation zur Talstation, versuchen wir sie zu erhalten.
Das ist ein guter Punkt.
Ja.
Zum Ressourcenverbrauch, weil es darum gegangen ist, lasse ich dann quasi einmal eine Piste unbeschneit oder präpariere sie nicht. Seitens der Recherche, wir brauchen in Österreich, um die Pisten zu planieren, bei ungefähr 2000 Pistenraupen, Quelle Seilbahnwirtschaft von dieser Zahl, ungefähr 54 Millionen Liter Diesel. Da würde ich zum Beispiel mit einem PKW 6-mal zum Mars und zurückfahren können oder 22.500 Mal die Erde umrunden können. Wir verbrauchen ein Wasser zwischen, je nach Beschneiungshöhe, gehen wir durchschnittlich 30 Zentimeter pro Saison aus, zwischen 12 bis 36 Milliarden Liter Wasser jede Saison. Das entspricht dem jährlichen Jahresverbrauch von einer halben bis 1,5 Millionen Menschen und wir haben einen Energiebedarf in Österreich für Seilbahnen und eben den Wintertourismus von, wenn man es defensiv schätzt, 750 Gigawattstunden, das der Jahresstromverbrauch der Bundesländer Salzburg und Vorarlberg gemeinsam. Und wenn man den Jahresstromverbrauch nur von Beschneiung nimmt, haben wir den Jahresstromverbrauch von Innsbruck und St. Pölten zusammen. Also wir reden da schon von riesigen Dimensionen. Und die Frage wäre eben, ob wenn die Natur sagt, hier geht's einmal nicht, auch der Tourismus sagt, stehen wir dazu, wir zeigen es den Leuten, hier geht's nicht. Weil wir sind ja Weltmeister darin zu zeigen, was wir können. Können wir auch zeigen, mit weniger auszukommen?
Also ich glaube, bei den Zahlen müsste man jetzt schon ein bisschen das in Relation setzen zu den Gesamtverbrauchszahlen, weil es ist ja, also die Strecke zum Mars und so weiter klingt dann immer sehr plakativ, von einem BKW ist sehr plakativ, aber einfach im Prinzip unehrlich. Weil man,
ich glaube, setze es in einer Relation. Was entspricht 54 Millionen Liter Diesel? Das ist eine Riesenmenge.
Um sich also das vorzustellen. Also zum Beispiel Energieverbrauch, da nehmen wir eher Dieselverbrauch der Skigebiete in Relation zum Gesamtdieselverbrauch Österreichs.
Ja, eine kleine Sparte zum Gesamten. Man kann sich das natürlich.
Es geht nein, ja nur ist schon wichtig, glaube ich. Wenn wir sagen, in Tirol 20% der Wertschöpfung und wie viel Prozent des Dieselverbrauchs. Man muss schon die Relation sehen, weil das ist ein Wirtschaftszweig ist und schon auch eine gewisse natürlich Industrie, da muss man sich ehrlich sein, aber man muss dann immer sich das, glaube ich, schon in Relation setzen, Wertschöpfung zu Fußabdruck. Und da ist das dann, und deswegen ist die Diskussion, also weil ja auch im Buch angesprochen wird, Schwarz-Weiß-Malerei, das ist einfach keine faire Darstellung von solchen Zahlen.
Aber wenn man dieser Logik folgt,
stellen wir sie mal fair dar.
Ja, genau, aber dann musst du ja immer mehr wirtschaften. Also musst du ja schauen, dass du den Umsatz so steigerst, dass der in Relation passt zu dem, was du da einsetzt.
Na, wieso? Wir wachsen ja nicht bei diesen Verbrauchszahlen. Also müssen wir den Umsatz ja nicht steigern. Wir müssen den Umsatz steigern, um unsere Personalkosten, die jetzt um 25% gestiegen sind, zu finanzieren. Dafür müssen wir den Umsatz steigern.
Nee, die Frage
ist. Aber nicht, weil wir diesen Verbrauch erhöhen.
Wenn du neue Pisten baust, musst du mehr Pistenraupen ausfahren lassen oder länger?
Ja, aber wir bauen ja marginal für vielleicht, sagen wir mal, 3% neue Pisten. Also aber gerade noch einmal Energieverbrauch sind wir bei 1% vom gesamtösterreichischen Energieverbrauch. Da ist Strom und Diesel dabei. 1%.
Ja, schon. Ja. Man muss sich das 1% Wasser? Aber greifbar machen. Ja. Man muss sich den Energieverbrauch greifbar machen. Das sind 7 bis 8 Großrechenzentren von Google und Amazon.
Die beispielsweise verbrauchen mehr so viel, als alle Skigebiete zusammen.
Ja. Also man muss ja, glaube ich, auch eine Spur weit bei sich bleiben, um zu wissen, welchen Fußabdruck
man hat. Oder in Tirol, alle Tiroler Skigebiete zusammen verbrauchen weniger Strom als der größte Industriebetrieb in Tirol. Alle Skigebiete zusammen.
Und es ist trotzdem sehr, sehr viel.
Ja, genau.
Und wenn man bei uns
aber der Vergleich mit dem Mars hilft uns da halt einfach nicht weiter.
Dann gebe ich da einen anderen Verbrauch.
Und dann reden wir über das Wasser. Das Wasser wird in Speicherseen gesammelt, wird dann zu technischem Schnee mit Energieaufwand am Berg und schmilzt dann wieder und dann wird das Wasser aus der erhöhten Schmelzmenge wieder in die Deiche geführt. Jetzt frage ich mich, wo ist da der Wasserverbrauch?
Ja, das Wasser wird natürlich aus der ursprünglichen Hydrogeologie, also der Art, wo der Bach geflossen ist und so weiter, abgeleitet oder gesammelt oder je nach, also muss man sich natürlich immer sehr punktuell anschauen. Aber ich verändere natürlich das seit der Eiszeit, also seit 12.000 Jahren entstandene Wasserregime sozusagen, das diese Naturlandschaft hat. Und wenn man weiß, wie empfindlich Pflanzenarten und Ähnliches oder Wasserinsekten und so reagieren, dann weiß man, dass jede Art von Umleitungen und so, die ich mache, ein Problem ist. Aber tatsächlich ist ja die Konkurrenz um Wasser, gerade in Tirol, aber auch in anderen Ländern, also in Südtirol, wo es jetzt darum geht, wo baut man ein halbes Dutzend Speicherbecken von Weinbau und die Apfelplantagen rund um Kaltern, ja, den wunderschönen Kalterer See will man natürlich nicht anzapfen. Wo passen da Speicherbecken hin? Man will sie in geschützte Bergwälder bauen, eventuell. Da dort gibt's Riesendiskussionen und die Diskussionen kennt ihr in Tirol auch. Die Frage, kann man ein fast unberührtes Bergtal wie das Platzertal oberhalb von Funz im Oberental, kann man das fluten, um einen Pumpspeicher zu bauen oder nicht? Ja, das ist eine Riesendiskussion. Im Ötztal haben sie sich gegen die Ableitung des Wassers gewehrt. Im Stubaital wird das Wasser demnächst abgeleitet für das andere Speicherbecken, das ja schon entsteht bei Kütei im Lengental. Da gab es ja große Diskussionen. Der Tourismus im Stubaital war vollkommen dagegen. Man hatte den wilden Wasserweg als sanften, naturnahen Tourismusweg gemacht. Ich meine, der ist jetzt nicht komplett betroffen, aber in dem hinteren Teil ist er schon betroffen, weil plötzlich die Bäche zum großen Teil abgeleitet werden. Also ich glaube, auch da ist, steht die Diskussion schon wo ganz anders eigentlich und müsste eigentlich viel mehr auf dieser Ebene auch geführt werden. Ich finde, danke, dass du dieses Thema Wasser ins Spiel gebracht hast, weil das zeigt ja ganz genau, wie wichtig es ist, diese verschiedenen Aspekte. Also welche Wertschöpfung brauche ich denn da wirklich? Also ist dieser Eingriff dann tatsächlich gerechtfertigt in einem gesamtgesellschaftlichen Sinne oder nicht? Wie die diskutiert werden müssten, diese Aspekte. Und das ist das, was ich hauptsächlich vermisse. Und da wird auch zu wenig das Bewusstsein geschaffen in unseren Gesellschaften. Ja? Es wird immer so suggeriert, also zu uns könnte es schon kommen, weil es liegt garantiert Schnee. Also freilich haben wir gerne eine etwas vereinfachte Wirklichkeit. Aber unsere Wirklichkeit ist halt leider total kompliziert geworden. Und wir machen es nicht besser, wenn wir dann die Flucht in eine Scheineinfachheit antreten, sondern wir machen es besser, wenn wir alle zusammen auch allen das immer besser erklären und sagen, Leute, das ist echt eine komplizierte Frage. Ich würde mich auch nicht trauen, alle diese Fragen jetzt einfach mal so zu entscheiden. Ja, wollen wir lieber das Stahlwerk haben oder wollen wir lieber 4 Ski oder 8 oder 10 Großskigebiete, ja? Aber es wäre wichtig, diese Diskussionen zu führen und sich klar zu machen, was es uns kostet, was mit diesen Entscheidungen verbunden ist, oder?
Ja, wobei jetzt die Frage, ob wir 10 Großskigebiete errichten oder nicht, ja gar nicht sich stellt, weil wie gesagt, in Tirol gibt es das Verbot von Neuerschließungen.
Na schon klar, das war jetzt rein hypothetisch, ja. Weil du also das jetzt eingeführt hast, das Beispiel.
Ja. Aber es war jetzt mehr beim Wasser, eben gerade nochmal um zu sagen, also das Wasser wird aus den Gewässern entnommen, das stimmt mit Seitenentnahmen, wo Restwassermengen definiert sind, erhöht dann aber auch letztendlich die Schneedecke und damit die Abschmelzung, also sozusagen ist schon an sich ein Kreislauf, weil es aus dem im Gegensatz jetzt zu Wasserableitungen oder ähnlichem, da sind diese Speicherdeiche für Beschneiung natürlich schon mehr ein Kreislauf.
Naja, es verdunstet anders und so weiter und so fort, ja. Und wenn du ein Lech anschaust, da beginnt es natürlich am Arlberg mit Entnahmen aus dem Lech. Und wir hatten im Bayerischen Voralpenland jetzt in den Trockenjahren bis 23 massiv gesunkene Grundwasserkörper, was natürlich auch mit der fehlenden Wasserzufuhr aus den Alpen zusammenhängt. Ja, die Alpen sind natürlich das Wasserschloss für ganz Mitteleuropa, wenn man sich es auf der Karte anschaut. Also da hängt ganz viel miteinander zusammen, das macht die Dinge eben auch so kompliziert.
Ja, also beim Wassertagebot im Voralpenland spielt die Beschneiung eben dann wirklich fast keine Rolle mehr, weil es immer Kreislauf ist und weil es auch von der Menge her natürlich viel weniger ist, als jetzt für die Energieerzeugung beispielsweise.
Aber das ist ja beim Menschen das Gleiche. Das Wasser fließt durch mich durch, ich gebe es wieder ab. Mhm. Trotzdem müssen wir uns Gedanken drüber machen. Und eine halbe Million oder 1,5 Millionen Menschen, die man Wasser versorgen könnte mit der Beschneiung, diesen Kreislauf, müsste man ja dann doch sich genau anschauen. Das ist ja nicht nichts. Das ist eine Riesenmenge und ein Riesenenergieaufwand auch.
Ja, ich verstehe die Frage nicht, weil das Wasser ja nicht aus dem Kreislauf entzogen wird. Und
aber der Kreislauf an sich braucht sehr viele Ressourcen. Also ich als Mensch gebe ja auch, wenn ich trinke, das Wasser wieder ab, wenn ich aufs WC gehe. Also nach der Theorie geht alles wieder zurück. Aber das ist ja da die Frage, wie viel Ressource ich da einsetze für das.
Mhm. Das Wasser ist eben, wie gesagt, der Kreislauf.
Also ja, das ist es beim Menschen auch. Ja. Trotzdem müssen wir uns Gedanken machen, wer kriegt wo wie viel.
Ja, also sagen wir mal, in Tirol rinnt das meiste Wasser schon einfach noch durchs Land durch, ohne dass es in irgendeiner Form, also jetzt vielleicht für Energieerzeugung genutzt wird. Ja. Aber wir lassen ja viel Wasser einfach an uns vorbeirinnen. Also das ist ja...
Vielleicht ein anderer Punkt noch, weil es um ehrliche Kommunikation geht. Und du hast schon gesagt, wenn es definitive Grenzen gibt, die nicht überschritten werden, wäre es ja mal ein Festsetzen von Regeln, an die sich jeder halten kann und denen er vertrauen kann. Jetzt sind wir in Tirol allerdings ein bisschen ein gebranntes Kind, weil wir haben eigentlich ein Naturschutzgesetz. Das besagt, Gletscher nicht anfassen, kein Wirtschaftsraum, keine Erweiterung von bestehenden Gletscherskigebieten. Dann überlegt man sich halt eine Gletscherschutzverordnung, die das alles wieder aufweicht. Schon der Begriff Gletscherschutzverordnung ist eigentlich kein Gletscherschutz, sondern ich schaue, dass ich ein bestehendes Naturschutzgesetz insofern aufweiche, dass Erweiterungen trotzdem möglich sind. Das ist ja alles andere als offen und ehrlich. Das ist einfach versuchen, wie es doch geht.
Also um welche konkreten Projektumsetzungen geht es jetzt? Was ist jetzt tatsächlich gekommen in den letzten Jahren, über das wir jetzt faktisch diskutieren können?
Wenn es darum geht, was ich auf einem Gletscher-Skigebiet machen kann und wenn ich mich erweitern will, beispielsweise Kaunertal, dann gibt es eben eine Gletscherschutzverordnung, die es möglich macht, obwohl es ein Naturschutzgesetz gibt.
Ja, faktisch sind keine neuen Projekte umgesetzt worden in den letzten, also auf Gletschern in den letzten 20 Jahren. Also von dem her ist es sozusagen, gibt es einmal eine Warnung.
Ist ja gewünscht. Zum Beispiel Ötztal-Bitztal ist gewünscht.
Es sind Projekte eingereicht und die, da laufen jetzt gerade die ordentlichen Verfahren ab. Jetzt eben gerade hat das Bundesverwaltungsgericht die UVB-Pflicht für eines der Projekte. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt sehr zielführend ist zu Projekten, die gerade in den Verfahren hängen und da jetzt noch.
Also sie kommen ja immer wieder. Also man kann ja über solche Projekte jahrzehntelang sagen, sie hängen in Verfahren. Sie kommen einfach immer wieder. Also sie sind immer da. Ist ja nicht so, dass man es dann einmal lässt. Wenn die Bevölkerung nachsagt, wenn das Gesetz nachsagt, wenn Verordnungen nachsagen, sie kommen immer wieder. Weil man sich eben mehr wünscht. Und darum sitzt man ja da, um das mehr zu diskutieren, worum wir es wollen.
Ja, also ich glaube, die Diskussion ist nicht besonders befruchtend, jetzt ehrlich gesagt. Natürlich kann man sagen, es wird verboten, sich über neue Projekte im Cyberbereich Gedanken zu machen. Und da darf sich sowas gibt es noch nicht. Also es gibt ja auch diese Rahmenprogramme nur bezüglich Skigebieten. Jetzt sozusagen da ein Denkverbot und Sprechverbot zu erlassen, ist vielleicht dann halt auch eher totalitärer
Ansatz. Es geht ja um Regeln, denen man vertrauen kann. Und wenn ich ein Naturschutzgesetz habe, dem ich vertraue als Bürger und dann höre, naja, weil halt Interessensvertreter doch Erweiterungen wollen, gibt es eine Gletscherschutzverordnung, kann ich einem Naturschutzgesetz per se ja nicht vertrauen, sondern dann gibt es eben doch Möglichkeiten. Also da geht es immer weit weg von totalitären Ansätzen. Da sind wir bei Vertrauen in eine Demokratie, Vertrauen in Gesetze.
Also solange keine Projekte kommen, kann man das ja relativ gelassen sehen, oder? Es ist ja eine rein juristische Diskussion.
Na, ich glaube schon, dass es schöner wäre. Also die Gesellschaft braucht Leitplanken in vielerlei Hinsicht. Das ist ja auch notwendig. Ja. Das hat ja dann nichts mit Denkverboten zu tun, sondern das hat was mit gesellschaftlichen Konsens und Kompromissen auch zu tun. Ja. Dass man sagt, bestimmte Dinge, das müssen ja jetzt nicht nur Erschließungen sein, ja, wir haben Altersgrenzen, also ab 18 darf man wählen oder sollte man ab 16 wählen können oder so, ja. Auch da wird halt eine ganz klare Linie irgendwann gezogen, die man gesellschaftlich diskutiert und mit sinnvollen Argumenten versieht, hoffentlich. Und so sollte es ja laufen. Und je verlässlicher diese gesellschaftlichen Leitplanken sind, je klarer, desto klarer kann einerseits darüber diskutiert werden, desto besser gestalten Sie das Leben, Alois Glück, das war so der prominenteste bayerische Umwelt- und Sozialpolitiker der CSU, also der Konservativen. Der hat immer zum Bayerischen Alpenplan, der eben die Erschließung und Entwicklung in den Bayerischen Alpen geregelt hat, gesagt, das war deswegen sehr segensreich, weil allen Kommunen ganz klar gesagt wurde, also an der Grenze braucht ihr gar nicht weiterdenken. Das ist Tabuzone C, da geschieht nichts. Und das hat automatisch Dampf aus dem Wettbewerb genommen, weil die einzelnen Orte oder Täler von vornherein wussten, also den Wettbewerb brauche ich gar nicht anfangen, weil das wird mir nie und nimmer genehmigt.
Also es gibt natürlich in Tirol auch Naturschutzgebiete, Ruhegebiete, Neuerschließungsverbot. Also es gibt einige ganz klare Regelungen, also eben in Ruhegebieten gibt es keine Seilbahnerschließungen, Naturschutzgebiete gibt es keine Seilbahnerschließungen, es gibt keine Neuerschließungen, da gibt es ganz klare Regeln. Ansonsten jetzt, ich sage mal zum Beispiel, also das betrifft ja ganz viele Themen, wo es noch einen gewissen Entscheidungsspielraum gibt. Das betrifft Windräder, das betrifft Bauwerke, da könnte man auch sagen, ja, wir wollen in Tirol grundsätzlich keine Windräder oder in gewissem Ausmaß oder wir wollen keine Einfamilienhäuser mehr oder keine Dieselverbrennermotoren oder sowas. Sozusagen einen gewissen Spielraum sich als Gesellschaft zu lassen und eben diese, wie es im Naturschutzgesetz hier vorgesehen ist, Interessensabwägung, also Beeinträchtigung der Interessen des Naturschutzes zu möglichen öffentlichen Interessen. Und da muss man auch nochmal sagen, in Bitzal gibt es viele einheimische Wirtinnen und Wirte, für die Entwicklung des Tourismus schon wichtig ist. Also das ist jetzt nicht so, dass das so leicht zu entscheiden ist, dass da die gesamte Bevölkerung dahinter steht. Und die sagen halt, wir wollen in unserem Tal schon eine Entwicklungsmöglichkeit haben und uns das nicht jetzt von Brüssel oder sonst jemanden verbieten lassen. für den Standpunkt muss man schon auch ein gewisses Verständnis haben, finde ich.
Absolut. Ja. Aber für 120.000 andere auch, die unterschrieben haben, dass es beispielsweise nicht kommen soll. Also,
ja, genau. Das muss wer entscheidet über also genau. Wem gehören die Berge? Das ist eh wieder die
Diskussion. Ja. Wie ist es denn insgesamt? Also schaut ihr euch das an auch bei den Kapazitätssteigerungen? Was ist denn da wirklich notwendig so für ein gesundes Verhältnis? Oder ist es einfach quasi wachstumsgetrieben? Weil ich jetzt die und die großen Hotels gebaut habe, brauche ich die und die Anlagen. Oder umgekehrt, jetzt habe ich meine Kapazität von 30.000 auf 60.000 in der Stunde gesteigert durch die neuen Anlagen. Jetzt brauche ich natürlich noch 3 Hotels, damit überhaupt, wenn die dann in den Weihnachtsferien voll sein sollten, alle da übernachten können. Also schaut sie euch das genau an.
Also wir reden jetzt über die letzten 20 Jahre da über Steigerung von 3-5% oder sowas, über 20 Jahre.
Nein,
also
ich glaube, so die Liftkapazitäten haben sich
doppelt verdreifacht. Was die Skifahrerzahlen und die Bettenzahlen und die Nächtigungszahlen betrifft.
Ja, einfach der Umschlag und der spielt ja eine Riesenrolle, weil die Anlagen viel größer geworden sind und natürlich auch die Beschneiung entsprechend ausgebaut werden musste. Ne? Das waren Milliarden.
Also das ist dieselbe Anzahl an Gästen eigentlich, die sozusagen Wartezeiten weniger akzeptiert. Dafür braucht man einen Anlagen mit einer höheren Förderleistung. Das ist eigentlich da der Vorgang. Also die höhere Förderleistung reduziert die Wartezeiten, aber erhöht nicht die Anzahl an Skifahrern.
Was hältst du von der Idee, die ich gesagt habe, dass die Gäste durchaus auch so ein bisschen mitgenommen werden, was natürliche Bedingungen betrifft und so weiter? Also dass ihr vielleicht statt Schneegarantie sagt, also irgendwo bringen wir schon was hin, hoffen wir, aber ihr müsst eventuell auch mit Einschränkungen leben oder wir machen Alternativprogramme.
Also wie gesagt, wir haben ja vorher schon das Thema Ressourcenverbrauch und Beschneiung angesprochen, haben da jetzt nicht wirklich ein Konsens erzielt, aber zumindest ist sozusagen, also aus meiner Sicht ist der Ressourcenverbrauch nicht so dramatisch. Wie gesagt, 1% des österreichischen Energieverbrauchs, Wasserverbrauch kann man als Kreislauf auch sehen.
Also das heißt jetzt nein, ihr findet das nicht gut.
Das ist der erste Teil und der zweite Teil. Und die Anforderung der Gäste ist schon, dass wenn sie dann da sind, die ihre Woche Skiurlaub in Tirol verbringen, wollen sie gute Pistenverhältnisse haben. Wenn man denen dann sagt, ja, wir haben jetzt aber aus den und den Gründen nicht beschneit, unsere Beschneidungsanlage nicht in Betrieb gesetzt, wäre da das Verständnis, glaube ich, enden wollend.
Aber entspricht es nicht einfach der Wirklichkeit? Also, dass wir uns damit beschäftigen müssen, dass nicht alles geht?
Also dass natürlich
diese Erdbeeren im Winter, die jeder erwartet, halt irgendwann am Ende einer sensationellen Wachstumsphase die logische und abgesehen davon sehr geschmacklose, also ich meine jetzt geschmacklos ganz buchstäblich, weil die schmecken meistens nicht, Konsequenz war, sondern dass das halt heute einfach nicht mehr passt, dass es nicht mehr in den Kontext passt, in dem wir sind, mit all diesen natürlichen Herausforderungen,
die wir treffen. Also ich stimme dazu, dass die Anforderungen der Gäste da sicher enorm gestiegen sind. Also die Gäste erwarten sich kurze Wartezeiten, haben dadurch viel mehr Rotationen an einem Skitag, beanspruchen dadurch die Piste viel mehr und dadurch braucht man allein für die Haltbarkeit der Piste den technischen Schnee, der die sozusagen durch sein Gewicht es besser haltet. Also da ist sicher auch durch die Anforderungen der Gäste getrieben.
Aber Julia Reinhardt, wir suggerieren das ja auch den Gästen. Also wir müssen es jetzt so tun, als wird der Gast mit der Riesenerwartung kommen und wir sind in einer Erfüllungsposition. Warum suggerieren wir jeden Winterauftakt Ende Oktober, auch wenn es so richtig heiß ist? Das machen ja wir als Werbebotschaft in die Welt.
Also Ende Oktober eher nimmer, sondern schon im Dezember sind die
Ski-Openings. Nein, der Weltcup-Auftakt in Sölden wird ja oft unter riesem Energieaufwand hergestellt. Oft haben wir Glück, dass es nebenher doch ein paar Flankerl schneit. Wir sind ja Treiber dieser Erwartungshaltung. Also wir sind ja nicht nur Opfer der Erwartungshaltung des Kunden, wir sind Treiber dessen.
Also die Anpassung hat insofern stattgefunden, dass ja bis 2003 zum Beispiel bei uns ganz ja Skilauf war. Also die Gletscher haben sich schon angepasst und schon fangen jetzt erst Ende Oktober mit der Saison an.
Also ja, gut, das wäre ja absurd. Ja, also 4-5 Monate. Wie willst du bei
also wir geben da schon
der 0-Grad-Grenze auf 5300 Metern, wie wir sie im August 2023 hatten.
Ja, richten uns auch nach den natürlichen Gegebenheiten. Und dann ist ja so, dann werden die kalten Temperaturen, wenn sie zum Saisonstart kommen, ausgenutzt, um eine technische Beschneiung herzustellen. Also die Frage ist ja, was wäre dann, Also das ist ja jetzt in den Gletscherregionen ist das, sagen wir mal, Ende Oktober oder November oder und in den tiefer gelegenen Regionen dann halt Anfang Dezember. Da wird dann die Beschneiungsanlage, die ja schon errichtet ist, für 2-3 Tage in Betrieb genommen, um diese Grundbeschneiung herzustellen, damit die Pisten haltbar sind. Also was wäre sozusagen da die Alternative? Was wäre der Vorschlag, dass man nicht... Dass
der
man
Vorschlag
nur gewisse
wäre,
Pisten beschneiden.
Und was genau, bringt es? Wenn ich ihn richtig verstanden habe, Georg, wenn die Temperaturen es nicht hergeben, die äußeren Bedingungen, dass man nicht die Beschneiungsanlagen anwirft, um zumindest ein weißes Band in die Landschaft zu zaubern. Oder wenn es die Bedingungen nicht herlassen, statt 10 Pisten nur 5 aufmacht.
Also die Beschneiung geht ja nur bei Minusgraden. Also die Temperaturen müssen passen und dann wird die Beschneiungsanlage in Betrieb genommen, weil eben der Gast sich auch das Angebot erwartet. Da jetzt zu sagen, also der ökologische Vorteil, wenn ich jetzt sage, ich nehme nur die halbe Beschneiungsanlage in Betrieb, ist dann wirklich überschaubar, weil die Anlagen sind errichtet.
Ja, die werden errichtet, damit es immer früher geht.
Ja.
Also das ist
die sind schon errichtet.
Ja, die werden.
Also die Diskussion müssen wir jetzt annehmen.
Es ist extrem viel investiert worden. Ja. Also hätte ich vor 10 Jahren über Beschneiung diskutiert, haben wir andere Quantität am Start.
Also, jetzt
haben
wir ja viel höhere. Das Investment zwingt natürlich auch dazu, diesen Kurs mit voller Kraft sozusagen fortzusetzen, weil ich muss das ja irgendwie auch erfüllen. Und das ist jetzt auch ein interessantes Thema. Wir hatten ja zwei Stichworte, kann man sagen, in den Vorträgen von Andrea Fischer, der Glaziologin hier auf dem Alpenklimagipfel auf der Zugspitze. Die zwei Stichworte waren, sich nicht in eine Sackgasse manövrieren. Das wäre die erste Frage. Also droht eben nicht die Gefahr, dass man genau mit Vollgas auf dem Weg in eine Sackgasse ist, weil man so diesen oder weil ihr dann schon diesen unglaublich großen finanziellen Aufwand betrieben habt und natürlich reinspielen müsst, auch in einer Zeit, wo das Ganze nochmal sich beschleunigt hat. Und das andere Stichwort war die Flexibilität. Und da möchte ich noch so einen kleinen Aspekt, der, glaube ich, gerade bei Berglern und in Alpenregionen interessant ist. Ja. Gerade heute, wo man sehr viel über Ressourcen nachdenken muss, über Verhaltensweisen, sind eigentlich alpine Kulturen hochinteressant, weil die über Jahrhunderte und Jahrtausende natürlich in den Tälern, ich bin selber so halb im Lechtal aufgewachsen, ja. Ich habe einen alten Film gefunden aus Boden. Das ist da am Übergang am Hantenjoch rüber nach Imst. Also weit vor der Hantenjochstraße gab es da einen Wanderweg ins Lechtal. 1960 haben die angefangen, einmal quasi so eine Art feldwegartige Erschließung in dieses Tal zu bauen. Bis dahin mussten die Bergbäuerinnen und Bergbäuern mit dem leben, was sie da erzeugt haben. Also ich will um Gottes Willen nicht zurück in die Zeit. Weil sonst hätten sie mit der Kraxe eben ins Lechtal laufen müssen, um sich Sachen zu holen. Das Spannende daran ist, dass sich in all diesen Kulturen unglaublich viele Techniken des Recyclings, der nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung und so weiter entwickelt haben. Weil alle genau wussten, das, was wir hier gerade betreiben, das müssen wir so betreiben, dass unsere Kinder das alles genau so auch wieder vorfinden und so weiter. Und da geschieht gerade halt auch nochmal was. Und da ist wiederum leider die Beschneiung wieder so ein super exemplarisches Beispiel. Ich suggeriere, also die Berge links und rechts können zusammenstürzen, die Natur kann machen, was sie will. Bei uns könnt ihr hundertprozentig sicher sein, dass ihr Skifahren könnt. Und die nächste Generation, die wird halt diese Art von Strukturen und Sachen vorfinden und wenig Spielräume haben, damit noch was anderes zu machen. Also du bist auch schon aufs Gleis gesetzt worden, das da quasi vorbereitet war. Nur wir sind jetzt leider an die Stelle gekommen, wo das Ganze plötzlich sehr kritisch wird, was sich die Vätergeneration, die diese Pioniere ja unter anderem auch immer noch waren, nicht hat vorstellen können. Das heißt, wir brauchen eine extrem schnelle Lernkurve, wenn ich jetzt dieses Stichwort Flexibilität nochmal aufgreife, um zu sagen, was machen wir denn jetzt auf diesem Gleis, um irgendwie besser in diese Zukunft zu kommen und vor allem den Jüngeren immer noch Spielräume zu lassen.
Also ich glaube grundsätzlich, dass wir uns ständig anpassen müssen. Das war jetzt ja da auch beim Alpenklimagipfel ein ständiges Thema. Ich glaube, die Regionen passen sich viel stärker an, als wir das überhaupt wahrnehmen. Da werden eben, also wenn es jetzt da geht es ja jetzt um den Fortbestand des Tourismus als wirtschaftliche Lebensader in den in der Peripherie, also in dem Fall jetzt eher ein pro-touristisches Thema, würde ich sagen. Und da machen sich ja Regionen, wo vielleicht der Schnee auch mal weniger wird, die Saison kürzer, ja laufend Gedanken, wie können wir eben Wanderangebote, Radangebote und etc. ausbauen. Das ist jetzt aber dann eher ja nicht die Frage, wollen wir jetzt sozusagen die überhaupt das Ganze abbauen und womöglich wieder in irgendeiner Auspendelsituation oder agrarische Situation zurück, sondern eher, wie kann man da weiterhin was draus machen. Ich glaube, die Überlegungen und der Wandel, der findet, glaube ich, schon in den Regionen laufend statt. Zum Thema Beschneiung wollte ich noch sagen, also ich glaube, unser Ansatz ist halt, in den bestehenden Skigebieten, auf den bestehenden Pisten, gute Nutzbarkeit, auch verlässliche Saisonzeiten, was ja für die Hoteliers auch wichtig ist, wenn man denen sagt, ja, jede 10. Wintersaison fällt halt aus und jede 3. Wintersaison wird schwierig, ist das ja für die gesamte touristische Dienstleistungskette schwierig. Also unser Ansatz wäre eher, ich sage, okay, in den 3% Fläche Skigebiete gibt es einen optimalen Ausbau und in den anderen Bereichen gibt es eben den naturnahen, den natürlichen Zustand. Also eher über die, auf diesem Weg diese Balance zu halten, als dass ich jetzt sage, innerhalb der bestehenden Skigebiete verhindere jetzt weiteren Ausbau oder versuche, dass die das nicht optimal bewirtschaften können.
Und da bist du auch nicht dabei, dass man sagt, man geht ein bisschen vom Gas zurück und beschneit nicht immer. Man geht ein bisschen vom Gas runter und verlangt nicht den Verbindungssuperlativ, der dann neue Gletscher erschließt. Da bist du nicht dabei.
Also Superlativ, ist das, ich weiß jetzt nicht, ob das solche Superlative sind. Also wie gesagt, das wird, wenn die Temperaturen es hergeben, wird zum Saisonstart beschneit. Die Flächen sind im Prinzip, die meisten Tiroler Skigebiete haben große Flächen, wo sie die Schneeanlagen errichtet haben. Also jetzt zu sagen, lasst einmal die Beschneiung stehen an der einen Ecke oder an der anderen Ecke, halte ich nicht für, also da sehe ich den, auch den ökologischen Nutzen nicht.
Ja, man hat halt über viele Jahre die Liftbetreiber motiviert auch, da zu investieren. Und ihr forscht ja auch entsprechend mit zum Beispiel Abdeckfliesen, dass es immer mehr, immer zuverlässiger geht. Also man treibt das ja selbst voran.
Also effizienter werden wollen wir schon, jetzt nicht immer mehr im Sinn von quantitatives Wachstum. Genau, wir wollen die Ressourcen effizienter nutzen. Deswegen sind ja Beschneidungsanlagen zum Beispiel auch energieeffizienter geworden.
Zum Abschluss deshalb die Frage. Ich danke mal für die offene und breite Diskussion. Mhm. Georg, wenn der Altmarbell, du hast einige, wir haben nur ein paar Punkte durchbringen können, aber der Appell richtet sich eben um ein gemeinsames Wirtschaften, ein gemeinsames Leben, einen gemeinsamen Lebensraum. Wie soll das unter den ganzen Interessensvertretern, wenn man eben sieht, was auch wirtschaftliche Notwendigkeit ist, was wirtschaftlicher Druck ist, was auch ökologische Sinnhaftigkeit ist, wie soll diese Balance stattfinden? Wenn du sagst, wir sind in der Gefahr, in eine Sackgasse zu kommen.
Ja, dadurch, dass wir eben endlich diese Diskussion offen und mit allen Teilaspekten und so weiter führen. Also und ernsthaft führen und auch uns darüber verständigen, dass wir so ein Ziel haben. Dass es nicht unbedingt darum geht, da auf dem Konto mehr anzuhäufen, sondern dass es darum geht, dass wir eine gute Lebensqualität haben, dass wir eine Umwelt haben, die auch möglichst noch lange gut sein wird, wo alle, die nach uns kommen, auch noch gut leben können. Ich glaube, dass da ganz viel geht. Natürlich sind aber wirklich alle gefragt, auch mit den Konsumentscheidungen. Ja, wir haben in den Tälern ganz viel von den kleinen Strukturen verloren. Ich weiß gar nicht, ob sich das noch ersetzen lässt. Die kleinen regionalen Kreisläufe und so weiter, habe ich auch einen Haufen Beispiele in dem Buch, was da alles möglich ist. Und wenn man da mehr zusammenkommt und sich mehr Mühe gibt, ich glaube, das ist so viel möglich. Ja? Es geht eben auch gar nicht darum zu sagen, jetzt muss das alles so und so werden. Nein. Ich meine, allein in Österreich leben 10 Millionen Menschen, in Deutschland 85. Also ich habe jetzt grob gerundet. Ja? Aber das sind gemeinsam fast 100 Millionen Menschen. Wenn die anfangen, sich mehr zu überlegen, wo tut es mir denn nicht weh, wenn ich auf was verzichte, wo ist es denn sinnvoll, wie zu konsumieren und man das alles zusammenbringt und ein gemeinsames Bewusstsein dafür herrscht, dass eben Natur etwas mal zerstört, nicht mehr wiedergegeben werden kann. Wir reden ja von Böden, die auch seit der Eiszeit entstanden sind, 12.000 Jahre alt, in einer Hand voll Erde, das ist ja immer dieses berühmte Beispiel, leben mehr Mini-Organismen, als es Erdenbürger gibt bei diesen jetzt fast 9 Milliarden. Ja. Also das muss man sich, denke ich, vor Augen haben. Dann hat man Verantwortung für die Zukunft übernommen.
Reinhard, und dein Schlusswort von 2950 Metern?
Ja, es war wirklich interessante Diskussion. Ich glaube, so groß sind die Gegensätze gar nicht. Das war mir eigentlich nochmal wichtig, das zum Schluss zu sagen, weil wir Touristiker, wir selber, wir sind uns schon bewusst, dass eine intakte Natur unser wichtigster wirtschaftlicher Wert ist und natürlich auch emotional wir damit verbunden sind. Deswegen glaube ich schon, dass wir da viele Gemeinsamkeiten finden können, um eben für einen intakten Natur-, Lebens- und Wirtschaftsraum in den Alpen aber Weichenstellungen hinzubringen.
Wir könnten noch viele Aspekte diskutieren. Ihr habt Termine. Ich danke euch für die Zeit und die Offenheit und wünsche mir noch mehr von solchen Alpenverein Basecamps. Wiederschauen von der Zugspitze.
Danke. Danke.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.